Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Kochen ist Politik, sagt David Höhner, der in den Dschungel gegangen ist, um Rezepte für den Frieden zu finden. Und heute unser Gast in SWR1 Leute. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind etwa 10 Monate in Ecuador und den Rest des Jahres in Österreich, in Deutschland und in Ihrer Heimat in der Schweiz unterwegs, um Spenden für Ihre Hilfsorganisation zu sammeln. Warum sagen Sie, Kochen ist Politik?
Es gibt einen ganz wichtigen Punkt dabei. Ich meine, die Gastronomie als Bereich, in dem gearbeitet wird, ist der größte Arbeitgeber der Welt. Und wenn man sich nur so diese eine Tatsache vor Augen hält, ist es klar, dass Kochen auch Politik ist. Wenn man dann noch darüber nachdenkt, was alles damit verknüpft ist, produzieren, Karotten, Fleisch, Land etc., ist es eigentlich wahrscheinlich das Wichtigste der Welt.
Sie sind gelernter Koch, sagen Sie von sich nach den vielen Jahren Erfahrung, Sie sind inzwischen auch Politiker?
Nein, das würde ich von mir nicht sagen, weil ich habe mich natürlich nie in... Das ist zwar eine sehr gute Frage, doch natürlich würde ich das sagen.
Woran machen Sie es fest?
Ich mache es fest, dass ich in dem, was wir tun oder was wir da gegründet haben, mit dieser Cuisine sans frontières, diese Küche ohne Grenzen, haben wir eine politische Aktion ins Leben gerufen.
Was macht die Küche ohne Grenzen? Beschreiben Sie es.
Die Küche ohne Grenzen eröffnet dort Restaurants, wo es keine mehr gibt. Das sind Plätze, wo Postkriegsgebiete oder auch Low-Level-Kriegsgebiete oder Katastrophengebiete und so weiter, wo das zivile Leben, also die Zivilgesellschaft, dermaßen Schaden erlitten hat, dass es keine zivile Infrastruktur mehr gibt. Und in diese Bresche springen wir hinein mit dem, was wir tun.
Und da gilt es natürlich auch erstmal, einen Kontakt, eine Verbindung zu diesen Menschen herzustellen. Welche Verbindung hatten Sie vorher schon zu Ecuador?
Wir sind damals 2004 ausgewandert nach Ecuador, weil wir waren beides, also ich habe ja nach meiner Kochzeit habe ich dann auch als Künstler und Journalist gearbeitet, habe viel für Theater gearbeitet. Wir waren in Berlin, wir waren beide unabhängige Künstler.
Sie waren bei einem Zirkus?
Ich war auch bei einem Zirkus, das war allerdings später. Und dann hatten wir diesen kleinen Jungen, der uns so toll gefallen hat. Und wir haben gedacht, nee, das ist nicht die Stadt, wo wir einen kleinen Jungen großziehen wollten. Und dann hatten wir über verschiedene Kanäle gehört, dass es in Ecuador ganz toll sei, sind wir hingegangen und sind hängen geblieben. Und meine Frau hat dann begonnen als Ausbilderin für Radiojournalisten in einem entwicklungstechnischen Zusammenhang zu arbeiten.
Was hatten Sie über Ecuador gehört, was toll sein soll? Ansonsten gibt es natürlich sehr viele Vorbehalte gegenüber einem südamerikanischen Land, was von Korruption natürlich geprägt ist, Drogenschmuggel, all das, was dazugehört.
Ja, ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Ich denke ja nicht zuerst an Drogenschmuggel und schneide mir die Kehle durch, sondern ich denke zuerst an die fröhliche Musik, ich denke an die schöne Küste, ich denke, aha, Dschungel, Küste, Berge, Berge ganz wichtig für mich als Schweizer. Und ich denke an die Latino-Freundlichkeit den Kindern gegenüber.
Hätten Sie in der Schweiz vielleicht für Ihren Sohn auch ein gutes Land gefunden, um ihn großzuziehen?
Die Schweiz ist ein ziemlich strenges Land mit den Kindern. Also das muss man, also wie ihr in Deutschland ja übrigens auch nicht so berühmt seid, dass ihr so eine wahnsinnig tolerante Haltung gegenüber Kleinkindern hättet. Es ist kein Vergleich zu dem, wie eine ecuadorianische indigene Familie mit ihren Kindern umgeht. Also wir Schweizer, wir weisen die Kinder in der Straßenbahn zurecht. Das macht man in Quito nicht.
Sie haben die Schweiz gegen Ecuador getauscht und kamen 2004 zurück in Ihre Heimat Schweiz und kamen damals an einem Gebäude vorbei, da stand Speiseanstalt drauf. Dann sind Sie reingegangen. Was passierte mit Ihnen? Welche Idee entstand dort?
Erstmal, dass man ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es eine Kantine ist für Rangierarbeiter, aber dass man diesen Ort nutzen sollte in seiner Schönheit für kulturelle Veranstaltungen. Und zwar im Sinne von kulinarisch-kulturelle Veranstaltungen. Bisschen Jazz, bisschen gutes Essen, so in diese Richtung.
Wie sind Sie da mit Ihrer Idee weiter vorgegangen?
Ich hatte vorher eine ganze Zeit lang, also 3 Jahre lang, bei einem Zirkus gearbeitet, jeweils im Sommer als Küchenchef, nicht als Artist. und habe dann zusammen mit den Kollegen von dort, die ich gekannt habe, das waren dann Artisten und Künstler, habe ich gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir da im Winter, wenn der Zirkus nicht unterwegs ist, etwas machen können. Während dieser Zeit im Zirkus hatte ich auch bereits ein Buch geschrieben, das nicht das Buch ist, das, von dem wir jetzt sprechen. Und da ging es um eine fiktive Organisation, die irgendwo in der Welt Gutes tut mit Kochen. Ne? Und das wollte ich dann auch thematisieren in diesen, an diesen Abenden. Aber als rein fiktive, als rein theatralische oder künstlerische Darbietung.
Steckt da ein Träumer in Ihnen, Gutes tun mit Küche?
Der Träumer steckt im guten Tun. Ne? Also ich glaube schon, dass man auch eine Verpflichtung hat, wobei das macht jeder. Es gibt niemanden, der von sich sagen würde, ich tue was Schlechtes. Also ich glaube, dass jeder in sich dieses Bedürfnis hat, etwas Gutes zu tun und sei es auch nur, seine eigene engste Umgebung zu verbessern.
Wobei Sie ja ganz häufig auf diesen Satz gestoßen sind, Gemeinnützigkeit ist das Hobby der Gutmenschen. Das ist Ihnen nicht nur einmal begegnet.
Nein, das ist so eine, es gibt eine sehr arrogante Haltung, die ich vor allem in reichen Ländern antreffe, das ist dieses Gutmenschentum, auf das herabgeschaut wird. Ne? Es ist schon fast eine Beschimpfung. Ne? Ach, die Gutmenschen wollen wieder was Nettes machen für die armen Leute. Dabei ist es bitter nötig.
Aber steckt da nicht gleichermaßen auch drin, ich kann mich nur um andere kümmern, wenn es mir auch tatsächlich gut geht? Weil wenn ich mich bemühen muss, dass ich abends das Butterbrot auf dem Tisch habe, kann ich mich nicht noch um die Schwächeren kümmern.
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Ne? Also wenn man in diesen Gebieten, wo ich jetzt zum Teil einige davon kenne, wo es den Leuten richtig schlecht geht, wenn man sieht, wie dort die nachbarschaftliche Hilfe läuft oder wie die gegenseitige Hilfe läuft, obwohl keiner was hat, da kann ich nur sagen, da bin ich dann manchmal mit meinen Eidgenossen gar nicht zufrieden. Ne?
Das sind unterschiedliche Kulturen oder worauf...
Ich glaube, dass gut, ein schönes altes Sprichwort aus den 70ern, also Geld verdirbt den Charakter. Also wenn man zu viel hat und zu gierig ist, dann gibt man auch nichts mehr. Ne? Dann delegiert man das an die Entwicklungsdienste.
Und das war dann eine besondere Herausforderung in der Schweiz, eine Hilfsorganisation zu gründen. Sie sammeln Spenden für Ihre Hilfsorganisation beim Kitchen Battle. Das ist eine Benefizveranstaltung, die inzwischen durch die Schweiz tourt. Wer noch nie was vom Kitchen Battle gehört hat, was findet da statt?
Also wir haben ja seit Beginn der ganzen Krise nie Geld von der öffentlichen Hand bekommen, sondern haben unsere Reserven immer selber erarbeitet. Und das fing an damit, dass wir Gala-Veranstaltungen machten, weil wir sind Köche, wir können kochen, wir machen Benefizessen. Ne? Dann kam Tom Gfeller, das war einer meiner Freunde aus der Anfangszeit, hat gesagt, wir machen einen Wettbewerb. Und zwar laden wir 4 verschiedene Teams ein, die kochen dann quasi einen Abend die 2, anderen die 2 und dann die Sieger gegeneinander. Und diese Menüs, die wir dann verkaufen, die verkaufen wir teuer und laden ein und haben dann in der Roten Fabrik, das ist so ein alternatives Kulturzentrum.
So eine Kultfabrik in Zürich.
In Zürich, genau, haben wir dann angefangen. Jetzt unterdessen ist es in Zürich, in Bern, in Luzern. Wir haben Ansätze dafür, es in San Sebastian zu machen, im Baskenland. Man hat mal in Berlin darüber diskutiert. Wie auch immer, es ist die Fundraising-Veranstaltung für unsere Organisation. Daher beziehen wir am meisten Geld.
Wie viel Geld kommt da zusammen?
Also allein in Zürich waren es letztes Jahr 170.000 Franken.
Da kann man schon eine Menge essen, ne?
Da kann man schon eine Menge essen und da kann man auch schon vieles damit machen. Ich muss auch noch sagen, die Cuisine zahlt keine Gehälter.
Das sind die Köche, die ehrenamtlich an den Start gehen. Was genau passiert da? Auf dem Schulungsschiff gab es beispielsweise ein Essen. Ich glaube, es war eine Bananensuppe mit Kakaobohnen in Weltsud gekocht. Für Essen, was für Suppen gibt es
Also das ist die Uchumanga. Die Uchumanga ist aber ein traditionelles Gericht von dort. Das ist nicht, das ist weißer Kakao, dann ist es Wels und dann sind es scharfe Chilischoten. Und dann ist es so eine Art Fischsuppe mit weißem Kakao und dem Wels dazu. Es ist halt so, wir haben immer wieder, und das ist auch etwas ganz Erfreuliches, super Küchenchefs bei uns. Die sagen, ich komme einen Monat, ich komme 2 Monate. Mittlerweile ist es so, wir nehmen keine Volunteers mehr, die weniger als 3 Monate bleiben. Weil sie müssen sich einarbeiten und so. Aber so gibt es immer wieder wunderbare, auch kulinarische Erfahrungen, die man macht da mit den Jungs auf dem Schiff, ne? Und mit den Frauen auch. Also jetzt kriege ich dann gerade wieder so eine tolle Köchin, die kommt ab Dezember, Januar, März.
Und wenn wir zurückgehen zur Benefizveranstaltung, das ist eine manchmal 13-stündige Küchenschlacht, ein Küchenmarathon.
Ja.
Was passiert da in der Küche? Nehmen Sie uns mit.
Na, die Köche kommen morgens um 10 in die Rote Fabrik und haben einen Warentisch. Der ist dann, da ist einfach alles drauf und der ist aber auch so gemacht, dass er nicht einfach zu bedienen ist. Da hat es zum Beispiel auch einen Stapel Sardinendosen. Ne? Es müssen alle Zutaten müssen verwendet werden. Muss eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise serviert werden. Um 7 Uhr abends muss es fertig sein und dann beginnt man zu servieren und dann sind die Leute da und dann um 11 Uhr ist es fertig.
Wie wird bewertet?
Ach ja, da gibt es eine Jury, da sitzt dann jemand, den man nach Möglichkeit ein bisschen prominenter, wir hatten also mal einen Bundesrat. Und dann gibt es aber auch die Publikumsstimmen. Das Publikum hat ein Kärtchen zu jedem Gericht, das sie kriegen, können sie ein rotes oder ein grünes Kärtchen hochhalten. Und dann, das Publikum hat mehr Stimmen als die Jury.
Wenn Sie mit so viel Erfahrung beim Kochen sind und sagen, Kochen ist Politik, welches Essen eignet sich denn am besten, um politische Gespräche zu führen?
Wissen Sie, es gibt eine ganze Studienlinie davon. Ne? Es gibt also Kochen für die Diplomatie, das gibt es. Das kann man an einer Universität, ich glaube in Genf, kann man das sogar studieren. Vanille.
Weil?
Vanille macht freundlich.
Ist es so?
Sagt man. Man
dann
sagt es.
Gibt es aber auch Gerichte, die aggressiv machen, vermutlich.
Ach, wahrscheinlich ist das das böse Schweinskotelett.
Wenn wir auf das Dreiländereck Ecuador, Kolumbien und Peru schauen, den wenigsten sind die Konflikte dort bekannt. Sie sind seit vielen Jahren dort engagiert. Können Sie die Konflikte einfach mal zusammenfassen?
Uns sind die Konflikte vielleicht nicht bekannt, aber wir sind absolute Nutznießer davon. Also wir hier in der ersten Welt. Ne? Dieses Grenzgebiet, das ist ein Teil des oberen Amazonasgebietes, gehört zum Quellgebiet des Amazonas und ist leider Gottes ölhaltig, oder wie soll man sagen, ölig. So. Und da prallen Dinge aufeinander, die natürlich das eine das andere nicht leben lassen kann. Und weil die Ölgesellschaften mit Abstand die stärkeren Faktoren sind, sind diese Kulturen, die zum Teil seit Jahrtausenden dort leben, also die Ureinwohner, wie man das so schön sagt, die indigenen Kulturen, die sind in einem permanenten Abwehrkampf dagegen. Und jetzt passiert etwas, was natürlich im Moment in allen Zeitungen ist, der Amazonas brennt. Oh, 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 oh. Ja, meine Güte, er brennt schon längst. Ne? Jetzt brennt er mal noch ein bisschen mehr, da unser Freund in Brasilien Tür und Tor aufgemacht hat dafür. Aber diese Auseinandersetzung, dieser Kampf, der auch ein Kampf ist, der innerhalb der Globalisation stattfindet, der ist ganz wichtig, dass man daran arbeitet.
Und Sie erleben diesen Kampf eben nicht nur innerhalb der Globalisierung im Großen, sondern auch im Kleinen. Sie haben gerade die indigenen Stämme erwähnt. Mhm. Wie sieht das dort aus? Es wird verteilt und das Gefühl der Ungerechtigkeit entsteht. Inwiefern?
Es ist ja kein Zufall, dass ganz oft die ölfördernden Gebiete, dass die Leute, die dort leben, zu den Ärmsten des Landes gehören. Den Indigenen ist 95% ihres Landes weggenommen worden. Sie haben keine Jagd mehr, sie haben keine Flüsse mehr, sie haben kein Nix mehr. Sie waren Halbnomaden zum größten Teil, können also nicht mehr herumziehen, sind festgenagelt in irgendwelchen Dörfern, haben kein Wild mehr, von dem sie leben. Ihre Lebensweise ist eine andere als unsere. Ihre gesamte Kultur wird langsam aber sicher durchsetzt von Dingen wie, ja, einmal mehr Internet, Fernsehen, Coca-Cola, getrocknete Bohnen und Reis und so weiter und so fort. Und sie kippen ab. Also sie kippen ab in eine Armut. Also ein stolzer Shuar-Krieger, der im Wald lebt, ist ein wunderbarer Anblick. Ein Shuar-Krieger in einem T-Shirt von dem Wahlkampf von vor 6 Jahren, das zerrissen ist, der einem anbettelt, ist kein stolzer Anblick. Es ist aber derselbe Mann. Es liegen nur 5 Jahre dazwischen. Ne?
Wo setzen Sie also an, um gleichermaßen die Kultur zu erhalten, den Stolz wiederzubringen Und natürlich auch die Armut zu bekämpfen.
Also es gibt zwei Dinge. Einerseits muss der Dialog zwischen den Ölfirmen und den Indigenen und den Siedlern, der muss geführt werden. Den kann man führen über Tischgespräche. Da ist ein Restaurant immer ein gutes Ding dazu. Ne? Zudem ist die Bereitschaft sowohl der Siedler als auch der Ölgesellschaften ist vorhanden, das zu tun. Das andere aber ist etwas, und das hat dann wieder einen größeren Rahmen. Wir wurden eigentlich angefragt für diese Arbeit am oberen Amazonas, und zwar von einer indigenen Organisation, der Fikai. Die wollen und wollten und wollen einen nachhaltigen Tourismus aufbauen, wo sie in den Dörfern selber mit den Indigenen einen Tourismus aufbauen, Ferien auf dem Bauernhof, wäre es bei uns. Ne? Es ist aber ein bisschen extremer, es ist eine ganz andere Kultur. Und das halte ich für wunderbar, das halte ich für völkerverbindend. Also wenn dann unsere Leute, unsere Touristen dorthin kommen und von denen in Empfang genommen werden, das ist eine Gastfreundschaft, die auch sehr lehrreich sein kann für alle Beteiligten.
David Höhner, auf einem Schulungsschiff bringen Sie seit 4 Jahren auf dem Fluss Rio Napo in Südamerika Menschen zusammen. Wenn Sie jetzt draufschauen aus den ersten Teilnehmern, was ist da geworden? Welche Erfolge können Sie vorweisen?
Es ist ganz interessant, weil die einen konzentrieren sich dann auf ihr Projekt, das sie haben. Und dort können Sie dann mit dem, was Sie bei uns gelernt haben, ein bisschen etwas anfangen. Das heißt, Sie können dann aufbauen auf diesem Kurs und dann müssen Sie aber noch weitermachen. Also Sie müssen dann, sei es über Internet, Englischkurse machen und so weiter und so fort. Das funktioniert ganz gut. Und da habe ich einige Gemeinden erlebt, die nicht nur meines Kurses wegen oder unseres Kurses wegen, sondern einfach über diese stetige dran arbeiten, langsam aber sicher einen lokalen Tourismus aufbauen konnten. Lokal heißt nicht mit lokalen Touristen, sondern mit Touristen von Ferne, die kommen. Dann gibt es eine andere Gruppe, die hat unsere Kurse gemacht und die macht dann Folgendes, die geht dann zur Ölgesellschaft und arbeitet dort in der Kantine. Das ist aber auch in Ordnung. Also weil sie werden dann dort auch wieder Erfahrungen sammeln, die sie nach Hause bringen.
Was sagen Sie, können Sie erreichen und wo sind Ihre Grenzen gesetzt mit diesem Schulungsschiff?
Wir haben gemerkt, dass wir keine richtige Basislehre anbieten können, sondern wir bieten immer nur Impacts. Wir werden die Schiffskurse jetzt spezialisieren, dass wir nur Sprachschule, nur Hygiene, nur Umwelt machen. Und wir haben an einem anderen Ort in derselben Region, in Santa Rosa, eine Schule geschenkt gekriegt, wo wir jetzt eine einjährige Ausbildung anbieten. Wo die Leute, die aus den Dörfern kommen und die dann wirklich sagen, okay, jetzt wird's ernst, jetzt will ich das wirklich mal noch genauer lernen, dann können sie zu uns kommen, machen eine einjährige Ausbildung und die können sie mit einem Zertifikat abschließen, was von der Universität in Esmeraldas abgedeckt ist.
So. Wer kommt auf das Schiff, um dann das, was dort gekocht wird, auch zu essen? Das sind in erster Linie Touristen.
Auf dem Schiff essen wir es selbst und jeden Kurs machen wir ein oder zwei Feste, ne, wo wir dann die umliegenden Dörfer einladen. Die Touristen, die wir haben am oberen Napa, sind leider noch nicht so zahlreich. Man muss sich das Engadin in der Schweiz vor 100 Jahren vorstellen.
Es gab einen Fernsehbericht, da waren die Touristen schon zu sehen. Vielleicht war das dann eher die Zielvorstellung.
Es gibt natürlich immer mal wieder welche. Also so, aber es, man kann es nicht sagen, dass wir regelmäßig mit dem Schiff mit ihnen in Kontakt kämen. In den einzelnen Gemeinden gibt es Gemeinden, die haben unterdessen übers Jahr durch einen Zustrom von Leuten, die kommen.
Ökotourismus ist Ihr Ziel. Jetzt kann man genauso auch kritisch auf den Tourismus gucken, wenn man Tourismus in Entwicklungsländern betrachtet. Beispiel Bali, das wurde dann zum Mallorca Australiens. Inwiefern haben Sie auch ein Gespür dafür, dass so etwas nicht nach hinten losgeht?
Ich muss gestehen, ich habe lieber ein Disneyland im Amazonien als ein Kriegsgebiet. Und das sind ein bisschen ich will es jetzt nicht genau so schwarz-weiß malen, ne? Aber es gibt zwei Varianten. Das eine ist Umweltraubbau, Bergbau, Holzbau, Plantagenzucht und so weiter und so fort. Die ganzen Begleiterscheinungen einer industrialisierten Agrarlandschaft, die dann noch Erdöl hat. So, das ist das eine. Darum wird gekämpft um solche Sachen. Und zwar mit Gewehren und Bomben. Und das andere ist ein Naturpark, ein Disneyland, Ich weiß, die sind eventuell genauso doof, aber es ist eigentlich so, dass die Leute, die dort wohnen, die haben es in der Hand, das richtig zu erhalten. Und dann ist es ein wunderschönes, wunderschönes Stück Erde.
Also Sie hören nicht auf zu träumen?
Nein.
Sie sind auch in Kenia unterwegs, sind viel in Afrika unterwegs, haben dort die Menschen und ihre Probleme kennenlernen können. Ein Menschenleben gilt in Afrika nicht viel. Können Sie uns mal eine Situation beschreiben, wo Sie das vielfach erlebt haben?
Das ist, es ist halt so, dass einfach wenn diese Traditionen des Kriegerseins oder diese Traditionen des, gerade der männlichen Aggression, ne, die früher mit dem Speer und dem Löwen und mit dem Stammeskrieg ausgetragen wird, wenn die mit Kalaschnikows und Minenwerfern ausgetragen wird, dann ist es ein wahnsinnig unschönes Bild.
Ne? Ja, dort werden ganze Dörfer vernichtet.
Dadurch werden ganze Dörfer vernichtet oder entvölkert auch, also werden ganze Landstriche entvölkert. Und wir haben an so einem Ort, das ist im Northwest Rift Valley, zwischen den Pokot und der Turkana, gibt es so einen lang andauernden, immer wieder aufflammenden Stammeskrieg. Dort haben wir mitten im Niemandsland haben wir ein Restaurant gebaut. Und da haben alle gesagt, jetzt piept's aber wohl, das geht ja nie im Leben. Und das muss ich auch sagen, ist eines der erfolgreichsten Projekte, das wir haben.
Und dennoch, wenn Sie unterwegs sind mit Vorträgen, begegnen Ihnen dann so diese typischen Klischees über Afrika und über Afrikaner vermutlich doch auch im Gespräch, oder?
Sicher, aber nicht so heftig. Also weil man weiß ja schon, wenn man kommt und mich irgendwo anhört, wessen Geisteskind ich bin. Also ich werde jetzt nicht mit einem rabenschwarzen Rassismus konfrontiert oder so. Aber was ich schon immer wieder mit großem, nicht nur Verwundern, sondern fast Entsetzen feststelle, wie fremdenfeindlich wir geworden sind in Europa. Das ist unglaublich. Also wenn ich die Kommentarspalten in Zeitungen lese, dann denke ich, huch, seid ihr noch ganz normal oder so, ne?
Ja, Schalke-Präsident Clemens Tönnies hatte für viel Aufsehen gesorgt mit dem Satz, sei in Sambia gewesen, dort gäbe es 14,6 Kinder pro Pärchen. Ja, was machen die, wenn es dunkel ist? Und Sambia gehört in der Tat zu den geburtenstärksten Ländern der Welt. Allerdings gibt es Statistiken der Vereinten Nationen, da bringt es im Schnitt eine Frau auf 5 Kinder. Und das, was Tönnies davor gesagt hatte, das wurde wegen der rassistischen Aussage dann nicht mehr diskutiert. Nämlich dort doch, um den CO2-Ausstoß zu senken, jedes Jahr 20 große Kraftwerke zu spenden. Wäre das ein Ansatz? Sie sind ja in der Entwicklungshilfe aktiv.
Es ist natürlich nicht meine, es ist nicht mein Spielfeld, ne? Aber auf jeden Fall ist der Ansatz, dass man jetzt einfach die Energieproduktion auslagert in diese Länder, ist natürlich falsch. Weil dann produzieren sie dort falsch Strom, damit wir ihn importieren können. Ich glaube, man muss generell umdenken. Es ist etwas ganz Wichtiges in der EZ im Moment im Tun. Und das kommt auch immer wieder so zum Vorschein. Es geht nicht um die Leute in eine globalisierte Wirtschaft einzubinden. Sondern es geht darum, dass jedes Land und jede Nationalität und jede Ethnie ihre eigene Struktur auswählen kann und aufbauen kann, wie sie sie will. Ne?
Aber was könnte eine Struktur sein? Also der Kampf ums Holz ist zum Beispiel ein großer in den Ländern, wo sie tätig sind.
Indem, dass wir anfangen, vernünftig zu recyceln. Ich meine, es gibt hier unterdessen, ich meine, wenn ich hier rumschaue, womit was für Holz gebaut wird, es wird mit Spanplatten gebaut. Ne? Man braucht eigentlich kein festgewachsenes Tropenholz mehr, höchstens um irgendwelche Supermöbel zu bauen. Ne? Aber das Holz ist eine Geschichte, das Erdöl ist die ganz große Geschichte. Und da müssen wir uns wirklich mal langsam fragen, wie können wir das reduzieren? Und dann sind wir auch beim CO2-Ausstoß, dann sind wir bei allem. Ich meine, wir brauchen eigentlich nicht Autos, die einen Hubraum von 2.500 Kubikzentimetern haben. Ne?
Sie sind mit Ihrer Küche ohne Grenzen in vielen Ländern unterwegs. Wir haben gerade über Afrika gesprochen und die Problematik dort und viele Vorbehalte, die gegenüber Afrika bestehen. Was ist der Ansatz, mit dem Sie vorgehen? Welche Erfolge können Sie vorweisen?
Also wir können sagen, wir von der Küche ohne Grenzen. Unser Ansatz ist es ja, Frieden zu fördern. Und das können wir machen über diese Restaurants, die wir eröffnen, und über die Dialoge, die in diesen Restaurants entstehen zwischen den verfeindeten Gruppen. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Anführer dieser Gruppen dort haben, aber wir haben die Frauen, wir haben die Kinder, wir haben die älteren Leute, wir haben auch die Krieger. Es geht eigentlich darum, dass eine Basis geschaffen wird, wo der eine den anderen versteht.
Und da sind Sie auf einen weiteren Schweizer getroffen, wo Sie gerade die Frauen auch ansprechen, der dann Schönheitswettbewerbe veranstaltet
der Rolf,
hat.
Ja, ja.
Inwiefern trägt das zu einer friedvollen Verständigung bei?
Ich finde diese Geschichte von Rolf finde ich ganz, ganz spannend. Also jetzt mal ganz, wollen wir es mal genderfrei betrachten. Also weibliche Schönheit ist etwas Tolles.
Rolf, bei Männlichkeit könnte man das genauso sagen?
Könnte man auch machen. Es gibt ja auch die Schönheitswettbewerbe für Männer oder für Miss Universum und so weiter und so fort. Also diese Geschichte von Rolf, dass er es geschafft hat, eine Schönheitskonkurrenz zu machen mit Frauen aus 3 verschiedenen Stämmen, die untereinander verfeindet waren, und dass die alle gekommen sind und das gefeiert haben und dass natürlich aus jedem Stamm eine Schönheitskönigin gewählt wurde, nicht eine, die über den anderen sein, stehen sollte. Das hat in dieser Region unglaublich viel dazu beigetragen, dass man sich wieder miteinander unterhält.
Ne? Inwiefern ist es wichtig bei der Entwicklungshilfe, erstmal das Land und die Menschen kennenzulernen? Denn dieser Fehler wird ja sehr häufig gemacht, dass man eine eigene Kultur versucht, darüber zu stülpen, gerade bei der Missionsarbeit beispielsweise.
Da muss ich ganz fest meine Missionare verteidigen. Also die Missionare, die ich kenne im Napo-Gebiet und auch in Afrika, die leisten Unglaubliches. Und ich glaube auch, dass die Missionare wirklich einen humanitären Ansatz haben, der ohne Gewinnabsicht ist, und sie tun etwas. Sie sind nicht mehr so, dass sie alle Leute taufen wollen. Die gibt's auch noch, aber das sind nicht die wichtigen. Was wir sonst an Entwicklungshilfe leisten, die ständig sich nach dem Gewinnfaktor orientiert. Man muss schon sehen, ne? Also für jeden Euro, der in die Entwicklungshilfe gesteckt wird, kommt etwa 1,50 € zurück. Das ist eine Tatsache. Wir beuten diese Länder nach wie vor gnadenlos aus. Rohstoffe aller Art, aber auch Menschen.
Ja, die Verarbeitung findet nicht im Land statt, sondern in den anderen Ländern.
Genau.
Und das sind die Kostenfaktoren.
Und da sind wir genau an einem der Punkte. Wenn die Produktionssteigerung oder die Qualitätssteigerung eines Produktes im Lande selber stattfinden würde, würden dort natürlich auch die Löhne steigen, und dann würde dann irgendwann mal die Handtasche, die in Afrika gewoben worden ist, würde hier ebenso viel kosten, wie wenn sie in der Schweiz gewoben worden wäre. Das ist meine große Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit. Ne? Also, dass man die meisten Pläne, die man entwirft mit diesen Ländern, sind gewinnorientierte Pläne und nicht humanitär orientierte. Weil sie würden das vielleicht gar nicht tun. Sie würden etwas anderes tun. Aber sie werden eingezwängt in unser Betriebssystem, wenn man so will.
David Höhner, das schien sehr kritisch, als Sie vor 4 Jahren Ihren Vorstandsposten in Ihrer eigenen Hilfsorganisation aufgegeben haben. Was war damals der Anlass?
Ach, man hat mir mein Ding weggenommen. Ne? Also das heißt, ich habe es aufgegeben, weil ich hatte sowas von kein Geld mehr, dass ich musste aus dem Vorstand austreten, weil ich mich bezahlen lassen wollte von einer anderen Organisation, die von außerhalb Löhne bezahlt für Freiwilligenarbeit in Drittweltländern oder eben in dieser meinen Organisation. Das ging aber nur, wenn ich aus dem Vorstand ausgetreten wäre, weil sonst hätte es einen Interessenkonflikt gegeben und so weiter. Habe ich verstanden. Danach habe ich mich erstmal ziemlich schlecht gefühlt, weil ich habe das Gefühl gehabt, die machen jetzt alles falsch. Ich mache es richtig, die machen es falsch und so weiter. Es gab eine Auseinandersetzung, und dann ist aber etwas passiert, und da bin ich unterdessen wahnsinnig froh darüber, weil sie haben es nämlich viel besser gemacht als ich. Das, was ich vorher, was ich nicht kann, das konnten sie dann. Ne? Und die Organisation ist gewachsen. Die Quisin ist ja unterdessen eine Organisation mit bald 1000 Mitgliedern, und wir haben ein großes Budget, wo wir arbeiten können.
Ja, und Sie schreiben dann, der große Zampano konnte nicht mehr tätig sein. Also das hat auch an Ihrem Selbstwert gekratzt erstmal.
Ja,
ne?
Natürlich.
Inwiefern kann gemeinnützige Arbeit einen denn auch auffressen? Auch das ist daraus zu hören an Ihrer Geschichte.
Ach, es ist natürlich, man verrennt sich ja auch, ne? Man sagt, und ich will das jetzt, dass das funktioniert, und es muss jetzt so sein, und man verrennt sich. Und es geht auch ein bisschen darum, dass man, also je nach Charakter, aber ich bin jemand, der dann manchmal nicht aufgeben kann. Ne?
Sie sind hartnäckig.
hartnäckig, ja, der stur, könnte man auch sagen, ne? Auf der anderen Seite aber ist ja das, was man da erreichen kann, ist ja nur in der gemeinsamen Arbeit mit anderen zu erreichen. So. Und das hat mich, also dieses, mein Austreten aus dem Vorstand, das hat mich schon sehr belehrt darüber. Es braucht keinen Diktator, ne? Also es braucht eigentlich jemand, der mit den anderen zusammenarbeiten kann. Und das, jetzt bin ich Projektleiter in Ecuador und bin neuerdings auch wieder im Vorstand.
Sie wurden wiedergewählt 2019 in genau, den Vorstand. Das hat sich vielleicht damit wieder versöhnt.
Man hat mir also verziehen, dass ich mich so aufgeregt habe. Ich glaube auch, das ist eine der Hauptaussagen des Buches überhaupt, ist die, dass man sagen kann, wenn man eine Idee hat und wenn die hält in einem, dann kann man die auch umsetzen. Und da habe ich auch wieder etwas, was ich mir wünschen würde für eine Entwicklungszusammenarbeit, dass diese kleinen Initiativen von einzelnen Leuten, dass die mehr berücksichtigt werden. Ne?
Und wenn Sie auf sich selber schauen, Sie waren Anfang 50, waren arbeitslos, gelernter Koch, der eine Vision hatte. Wie hat sich Ihr Leben, wie haben Sie sich verändert innerhalb dieser 14 Jahre?
Ich habe weiße Haare bekommen. Nein, es ist so, dass ich mich natürlich, also ich bin, das darf man glaube ich schon sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das erreicht habe in der Zeit. Und ich freue mich, dass ich auch etwas weitergeben konnte von dem, was ich denke, dass es richtig ist. Das heißt nicht, dass was alle anderen denken, falsch ist. Aber das, was sie denken und richtig finden, das sollen sie bitte auch weitergeben können. Ich halte das für eine ganz große Aufgabe im Leben eines Menschen.
Was würden Sie anders machen, wenn Sie im Rückblick jetzt darauf schauen, auf Ihre Anfänge?
Ich habe Koch gelernt, habe als Koch gearbeitet, habe nachher Theater gemacht, habe Film gemacht, habe als Tänzer und Choreograf gearbeitet. Ich glaube, ich hätte, wenn ich zurückschauen könnte, hätte ich mich weniger verzettelt, sondern hätte diese Idee des Gastgebertums, die ich schon früher hatte, die etwas damit zu tun hat, dass ich Koch gelernt habe, die hätte ich vielleicht ein bisschen näher an meine Jugend gezogen. Aber wenn mein Großvater eine Straßenbahn gewesen wäre, wäre ich auch eine. Also es hat keinen Sinn, so etwas zu...
Hätte, wäre, wenn, muss man nicht genau diskutieren. Ne? Ich sage danke für den Besuch in SWR1, Leute. David Höhner.
Danke vielmals.
Eins gehört.